Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gourmet Podcast.
Liebe Falstaff-Podcast-Zuhörer, es geht in die nächste Runde und ich sitze hier mit einem herrlichen Glas Weißwein und mir gegenüber, extra aus Hohes angereist, Markus Altenburger, schön, dass du da bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte gern ganz kurz mal so ein bisschen drüber reden, dass ja du, also du machst herrlichen Wein, du bist ein Name, beziehungsweise du bist in einen Familienbetrieb eingestiegen, wolltest aber gar nicht Winzer werden. Hast sogar eine FH gemacht, wo du auch deinen Job eigentlich ausgeübt hast. Das heißt, in Eisenstadt hast du die FH gemacht und hast aber dann den Job an den Nagel gehängt und bist dann zurückgekehrt. Wieso?
Man sagt ja immer, die Kinder müssen weg, damit sie heimkommen können. Und ich glaube, das war bei mir so ein wenig der Fall. Und als wir Kinder waren und so in der Schule waren, da hat meine Großmutter immer zu uns gesagt, Kinder, tut euch das nicht an. Ihr werdet euer Leben lang buckeln müssen und in der Erde herumgraben und so viel Arbeit haben und so viel ist da auch nicht drin in dem Weinbau. Lernt was Gescheites, dann wird was aus euch und so. Ist für die Generation der klassische Ansatzpunkt und ich muss heute noch drüber lachen, weil sie hat gesagt, ihr werdet alle Rückenweh haben vom Arbeiten im Weingarten. Und wenn ich mir anschaue, meine Kollegen, die ihren Jobs, ihrer Ausbildung treu geblieben sind und im Büro sitzen, naja, die haben halt jetzt Rückenweh vom Büro sitzen. Also es ist, wie man es nimmt, kann einem beides passieren und ich habe halt brav die Ratschläge befolgt als junger Mensch und habe halt das Studium abgeschlossen, aber mir war eigentlich sofort klar, ich möchte das machen und ich möchte es weiterhin machen und habe dann auch in meinem ersten Job für ein großes Weingut gearbeitet, war aber dort eher im Vertrieb, in der Organisation und in der Administration tätig. Und das ist mir dann ein bisschen fad geworden. Ich wollte mehr in die Materie hinein und habe dann nebenbei begonnen, meine eigenen Weine zu machen. Und das ist dann darin gegipfelt, dass ich zwischen 2006 und 2007, also Spätsommer 2006, die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich jetzt selbstständig und ich gehe nirgends sonst mehr hin und ich will das jetzt aus eigener Kraft schaffen. Und das war eigentlich dann ziemlich cool von meinen Eltern, weil die waren ja selber noch aktiv, aber haben mich trotzdem unterstützt. Und ich habe am Anfang halt Trauben zugekauft, weil ich ja keine eigenen Weingärten hatte, konnte die aber zu Hause verarbeiten. Mein Vater hat mir dann auch geholfen und konnte die ganzen Einrichtungen und Räumlichkeiten benutzen und von dort hat sich das dann entwickelt und es war ja wie, ich war ja nicht zu bremsen. Also ich
ja, aber sag, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder war das einfach das Learning by Doing und das Know-how deines Vaters und
deiner Eltern? Es war ein bisschen was von allem und auch in dem Job, wo ich vorher war, da konnte ich mir sehr viel von den Leuten in der Produktion abschauen und bin auch herumgereist, habe mir vieles angesehen, aber im Prinzip war es Learning by Doing, weil die einzige fachliche Ausbildung, die ich hatte, die musste ich machen, das muss glaube ich jeder und das ist so ein landwirtschaftlicher Facharbeiter und auf den würde ich mich nicht verlassen. Also das war zwar eine nette Basic-Ausbildung, aber
Basic-Ausbildung,
genau, das gibt es so dahingestellt, okay. Ja.
Na gut, also das heißt, Learning by Doing und das Ganze hat sich ja dann auch irgendwie erweitert. Also du hast jetzt das mit deiner Frau auch wirklich dann übernommen. Also
genau.
Und die Weingärten sind ja, das finde ich nämlich ganz spannend und wir wollten ja dann auch ein bisschen über den Ort und die Region reden, weil Joes, habe ich nachgelesen, hat 4 verschiedene Bodenarten und eure Weingärten sind auf über 30 kleinen Parzellen rund um den Ort verteilt. Das hat Vorteile und Nachteile.
Das hat Vorteile und Nachteile, genau. Und der wesentliche Vorteil ist, wie du es schon angesprochen hast, wir haben ja verschiedene Bodenformationen in Joes und wir sind da ziemlich breit aufgestellt und der größte Vorteil, und das sieht man dann immer in den Problemjahren, ist, wenn zum Beispiel ein Hagel drüber zieht über den Ort, der kann ja so lokal sein, dass es jetzt zum Beispiel die Osthälfte von dem Gebiet betrifft, aber im restlichen Joes quasi nichts stattfindet. Mhm. Da sind wir dann natürlich froh, dass wir zerspragelt sind. Im Alltag kann es ein bisschen mühsam sein, wenn du von Weingarten zu Weingarten huscht, besonders in der Pflanzenschutzzeit. Das sind dann schon viele Wege zwischen den Weingärten. Und deshalb arbeiten wir daran, dass wir eigentlich immer schauen, größere Flächen zu haben. Und das ist uns auch gelungen, dass wir dort und da Nachbarflächen dazu pachten, dass wir was tauschen oder so mit Winzerkollegen. Und das ist schon viel besser geworden. Also am Anfang war das eben ganz schlimm und
6,5 Hektar elterlicher Betrieb, 13 Hektar Weingärten, die ihr zusätzlich bepflanzt und gepachtet habt. Ist das immer noch die korrekte Zahl?
Das ist ziemlich genau die korrekte Zahl. Mhm. Man darf sich jetzt aber nicht vorstellen, dass wir quasi nur die Trauben konsumieren von dort. Also diese Flächen sind langfristig gepachtet, also alles mindestens auf 25 Jahre. Und was wir dort auspflanzen, was wir dort machen, hat den gleichen Stellenwert wie die Eigenflächen.
Ja.
Und da sind halt wirklich tolle Sachen auch dabei teilweise. Ja.
Ich finde es auch spannend, weil zum Beispiel das Weingut, das ja in Joes liegt und das ist ja zwischen Leitergebirge und Neusiedlersee, steht auch auf eurer Homepage, dass am Leiterberg es vor einigen Millionen Jahren aussah wie in der Karibik. Hätte ich mir nicht gedacht. Warum, wie kann man sich das vorstellen? Und was hat das auch jetzt vielleicht für eine Auswirkung auf die Region und die dementsprechende Bodenbeschaffenheit?
Ja, das hat eine sehr große Auswirkung. Und man muss sich vorstellen, dieses sogenannte Leitergebirge, es ist ja eigentlich ein sanfter Hügelzug, also vom Gebirge. Mhm. Kann ja nicht wirklich die Rede sein bei den Höhenmetern. Und der besteht ja aus kristallinem Urgestein. Wir nennen das einfach Schiefer. Und das schaut so ähnlich aus wie der Grauschiefer oder Blauschiefer, den man von der Mosel kennt oder auch teilweise aus den niederösterreichischen Weinbaugebieten. Und der wurde dann überzogen von einer Kalkschichte in der Zeit, wo das unter Wasser stand. Und als dieses Urmeer zurückwich, ist natürlich dieser Kalk übrig geblieben. Mhm. Und das, was rausgeschaut hat aus dem Wasser, quasi damals inselartig, karibische Insel, so in der Richtung, dort ist jetzt eben noch der Schiefer an der Oberfläche. Und deswegen haben wir die zwei Bodenarten. Das heißt, alles, was eine gewisse Höhlenlage hat, da hast du dann die Schieferböden. Mhm. Und alles in der Mitte und im Ausläufer von den Hängen, dort hast du die Kalkböden. Mhm. Und damit spielen wir.
Okay, weil das schmeckt man dann auch in den Weinen jeweils. Das finde ich nämlich sehr spannend, das habe ich nämlich auch nachgelesen, dass man eben Schiefer und Kalk und so weiter schmeckt. Die Frage ist erstens, wie und zweitens, schafft es jetzt nur ein Winzer, der das Know-how hat oder vielleicht irgendeine Sommelier, also Personen, die quasi vom Fach sind, oder kann man das auch, oder hast du einen Tipp, wo man sagt, auf was man sich konzentrieren muss, damit man das auch wirklich rausschmeckt, eben die unterschiedlichen Böden sozusagen. Bei eurer Homepage steht, man kann es rausschmecken.
Ja, man kann es rausschmecken. Es ist natürlich ein bisschen eine nerdige Sache. Mhm. Und die Frage ist auch, wie wichtig ist es dann im Endeffekt, wenn der Wein gut ist? Was man schon merkt, also wir arbeiten ja zum großen Teil mit Blaufränkisch. Und wenn du jetzt wirklich hast, ähnliches Rebstockalter auf purem Schiefer oder auf purem Kalk, dann sind die Unterschiede natürlich sehr, sehr groß. Und dann merkst du eine Salzigkeit, eine Kreidigkeit und immer so etwas leicht Zitroniges bei den Kalkböden. Und du merkst eine explosive Frucht und immer ein bisschen mehr Tiefe und dunklere Aromatik bei den Schieferböden. Mhm. So, das ist jetzt aber, wie soll ich sagen, das sind unsere Werkzeuge. Unsere Aufgabe ist aber, aus diesen Ingredienzen Weine zu machen, die ausbalanciert sind. Das heißt, die meisten unserer Weine sind Bodenmix-Situationen, wo wir eben genau das ausnutzen, dass der eine ein bisschen mehr Struktur hat und der andere ein bisschen mehr Frucht und so weiter. Bis auf eine Reihe von Lagenweinen, die wir dann Lagenrein ausbauen. Und da soll man richtig dann auch das Gefühl haben, Moment, hier kommt der Boden besonders gut zur Geltung.
Mehr als die Hälfte der Fläche ist ja blaufränkisch Rebe. Und ansonsten habt ihr noch Chardonnay und eher andere Weißweinrebsorten wie Neuburger und Grüner Veltliner.
Genau.
Blaufränkisch ist aber das dein Liebling, beziehungsweise ist das sehr ans Herz gewachsen. Wieso? Also ich liebe Blaufränkisch.
Sehr gut.
Also das ist wirklich so, das trinke ich unfassbar gern. Aber warum ist es bei dir nämlich, ist die Arbeit, der Geschmack, warum ist es so eine wichtige Rebsorte?
Nein, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also den Wein, den wir jetzt im Glas haben, das zum Beispiel ist ein Neuburger. Mhm. Ein Neuburger vom Schieferboden, das ist etwas, der mir irrsinnig gut gefällt, hat eine lange Tradition, auch bei uns in der Familie. Und ich wollte Neuburger unbedingt bewahren. Und im Blaufränkisch war es so, da hatten wir eigentlich nicht so viel. Wir hatten aber einen Weingarten mit einer alten Selektion aus den 60er Jahren mit ganz kleinen Beeren. Und als ich noch für andere Leute gearbeitet habe, da ging es Tag und Nacht nur um Pinot und um Cabernet und um Merlot. Und ich hatte so diesen Overflow an französischen Rebsorten und habe dann eben mich umso mehr für das Thema interessiert und bin dann quasi mit dieser speziellen Rebselektion, die wir da haben, dann völlig hineingekippt in das Thema.
Okay.
Und als ich dann die ersten lagenreinen Weine so ausgebaut habe, muss ich vorstellen, das war ein Fass von hier und ein Fass von da, und begriffen habe, was da eigentlich für Unterschiede da sind, was da möglich ist und in welche Richtung es auch gehen kann, da hat mir einfach die Faszination nicht mehr losgelassen. Und ich wollte dann eigentlich auf jeden Bodentyp Blaufränkisch haben. Und da kommst du irgendwie da vom Hundertstel ins Tausendstel und dann ist das so wie eine Dynamik. Und ja, dann haben wir eigentlich uns total in die Sorte verliebt, zu ihm arbeiten. Also das war jetzt nichts, was am Reißbrett entstanden ist oder weil ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele tolle gekostet, sondern das war quasi im Prozess selber, aus dem ist das entstanden. Ja.
Und weil du jetzt eben zuerst gerade auch noch den Neuburger erwähnt hast, beziehungsweise eben, dass du den behalten würdest, der ist ja auch nicht jetzt so eine typische Sorte. Also das ist eher so also im Vergleich jetzt zu vielleicht anderen, wie ein grüner Veltliner Traube oder so, die ist ja deutlich weiter verbreitet. Wieso ist die so? Das ist so eine eher vergessene Weißweinsorte, beziehungsweise eine kleinere, oder kann man das so überhaupt nicht sagen?
Naja, schon. Also es ist ja dann irgendwie, in den 90er Jahren sind ja dann auch Weißburgunder und Chardonnay sehr en vogue gewesen bei uns in der Gegend und viel gepflanzt worden. Und man hat dann schon erkannt, dass der Neuburger vom Ertrag und vom Handling her mit denen nur schwer mitkam. Und wenn du jetzt den Neuburger beispielsweise auf einem sehr wüchsigen, kraftvollen Boden pflanzt, dann kann es auch sein, dass der zur Botrytis neigt, also zu der Edelfäule, wo man die tollen Süßweine macht. Aber das will ja auch nicht jeder. Ja. Und dahingehend haben wir den Neuburger jetzt nur mehr auf den kargsten und steinigsten Böden. Und dort kriegt er dann den Ausdruck, den er braucht. Ne? Mhm. Aber Neuburger ist eine totale Zukunftsrebsorte.
Echt?
Ja. Die ist natürlich frühreif, das wissen wir, okay. Aber sie ist genau sie ist quasi die Bergziege unter den Rebsorten. Wenn nichts mehr geht, wenn zu wenig Wasser ist, zu viel Wind, zu viele Steine, Neuburger kann damit super umgehen.
Okay.
Da könnten viele andere Rebsorten schon einpacken, ist der noch immer vital. Ne?
Okay.
Und ich denke mir, mit den ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, und wenn ich mir letztes Jahr anschaue, mit dem geringen Niederschlag und so, kriegt das wieder Relevanz. Also denke ich auf jeden Fall. Ja.
Wozu würdest du, oder was würdest du empfehlen, wozu trinkt man den Neuburger? Beziehungsweise darf man jeden Wein zu jedem Essen oder zu jedem Gericht oder sowas trinken? Oder?
Ich würde schon sagen. Und ich denke mir auch, kann man das nach einer Rebsorte so verallgemeinern? Fast schwierig.
Ja.
Weil jeder Wein, wenn der im Ausbau ein bisschen individueller ist, dann kannst du es fast nicht generalisieren. Ne? Mhm. Also da tue ich mich sehr schwer.
Und der ist ja relativ robust. Und gibt es dann irgendwie trotzdem einen Jahrgang oder sowas, wo man sagt, da ist er vielleicht, war jetzt nicht der Beste?
Also grundsätzlich muss ich sagen, wir haben in den letzten Jahren wenige Jahrgänge verbockt. Da bin ich schon stolz drauf. Aber manchmal hast du dann Hagel oder irgendwelche so Regenfälle oder keine Ahnung, wo du dann als Winzer machtlos bist. Wir sind in diesem sogenannten kontinentalen Klima, das kann mal anders sein. Aber wir tun unser Bestes, sagen wir so.
Das schmeckt man auch. Spannend finde ich auch die Fässer, weil ich habe ja schon mit ein paar Kollegen gesprochen und mir kommt halt immer wieder so Stahl oder Holz irgendwie entgegen. Und bei euch ist es sehr lustig, weil ihr habt eiförmige Betontanks. Und es gibt ja auch den Neuburger Betont, das ist auch ein Wortspiel. Genau. Magst du mir sagen, oder mal vielleicht auch für alle Zuhörer, mal so ganz krass sagen, Holz, normale, also andere Tanks, Edelstahl oder sowas und Beton, was macht das mit dem Wein oder warum entscheidet man sich für jeweils eine andere Art?
Ich bin in das Thema wieder mal hineingerannt. Also ich war auf einer Reise in Burgund und dort hat der Winzer, das war glaube ich schon 15 Jahre her oder so, und dort hat der Winzer gerade das Betonei, und die waren ja damals sehr selten, das war ja nichts Übliches, angeliefert bekommen, und der packt es dort aus, und das hat so ausgeschaut wie so Mittelding aus Rakete und weiß ich nicht, also ich konnte es gar nicht zuordnen, was das sein soll, und war total fasziniert und mir hat es gepackt. Und ein paar Jahre später komme ich wieder, auch wieder auf einer Frankreich-Reise, aber in einem anderen Gebiet, zu einem Winzer hin, und der hatte ein und denselben Wein von derselben Presse in einem großen Holz, in einem kleinen Holz, also mit einer Fröstung, und in einem Betonei ausgebaut. Und das war natürlich für mich der Jackpot. Ich konnte das direkt nebeneinander vergleichen. Mhm. Die hat mich das kosten lassen. Und das war für mich so ein starkes Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, okay, was kleines Holz macht, das wissen wir. Das große Holz gibt ihm Schmelz und Struktur und Textur. Und das Betonei gibt dem Wein eigentlich all das, was man vom Stahltank erwarten würde. Dieses stahlige, geradlinige, nur noch mit ein bisschen einer Strahlkraft und ganz einer hellen Aromaspur. Also das
spannend.
Ja, fand ich eben auch. Und dann haben wir das erste bestellt und wir haben dann nicht gewusst, was wir reinfüllen sollen. Und mit dem Neuburger, das war immer schon eine Sorte, mit der ich sehr viel experimentiert habe. Und dann haben wir das genommen und das hat gepasst wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, und das war eigentlich dann sofort ein Erfolg. Ja.
Und wie viele habt ihr, beziehungsweise wird da jetzt nur Neuburg oder hast du dann auch mit anderen noch experimentiert?
Na, ich glaube, über die Experimentalphase sind wir ein bisschen hinaus sogar schon. Mhm. Was wir machen, ist, dass wir immer einen Teil auf der Lagenweine, unser Chardonnay Jungenberg zum Beispiel, der wichtigste Weißwein im Betrieb, könnte man sagen, der wird dann teilweise im großen Holz und teilweise im Beton ausgebaut.
Ah, okay.
Also ist mittlerweile bei uns im Betrieb ein Standard Gebinde geworden. Und ja, da bleiben wir dabei.
Spannend. Also ich, wie gesagt, wie ich das irgendwie mit den Betontanks, also sehr, sehr nette Abwechslung nochmal. Seit 2017 sind eure Weingärten biozertifiziert. Wie kann man sich das vorstellen? Was sind denn da die Voraussetzungen, beziehungsweise warum ist dir, euch das wichtig gewesen, dass es eine Biozertifizierung gibt?
Die Biozertifizierung war uns wichtig als Außenwirkung. Wir haben vorher schon eigentlich biologisch gearbeitet, besonders auf den Flächen, die wir von Anfang an selber bewirtschaftet haben und die nicht erst später dazugekommen sind. Und ich wollte es dann auch irgendwann zu Papier bringen, dass die Leute die Flasche anschauen und dann ist das Bio-Logo drauf und dann ist mir die erste Frage schon vorweggenommen.
Ja.
Und was ist der Unterschied? Der Unterschied, der wesentlichste, liegt für mich im Pflanzenschutz. Also es gibt da so einen Begriff der systemischen Pflanzenschutzmittel. Das ist alles, was quasi im konventionellen oder im integrierten Weinbau erlaubt ist. Diese Dinge werden ausgebracht auf das Blatt, die gehen dann in den Saftstrom der Pflanze rein und verteilen sich quasi über den Saftstrom in der Pflanze. Der Unterschied zum Bio-Weinbau ist, dass wenn du biologische Pflanzenschutzmittel verwendest, die haben nur eine Kontaktwirkung. Das heißt, wir vergleichen hier ein Medikament, das man einnimmt und das in dem Kreislauf sich verteilt, mit einer Salbe, die man aufträgt, wenn man irgendwie eine Verletzung hat. Und deswegen ist der Aufwand natürlich im Pflanzenschutz um einiges höher, weil wir eigentlich ja völlig den Naturgewalten ausgesetzt sind. Man kann nur prophylaktisch arbeiten und hoffen, dass es gut geht. Und ja.
Verändert sich was am Geschmack?
Es verändert sich sehr viel. Die Physiologie, die Reife des Tannins vor allem, setzt früher ein. Das ist ein toller Vorteil. Und die dadurch bleiben die Alkoholwerte ein bisschen niedriger.
Okay.
Das heißt, wir können eigentlich bei moderatem Alkohol eine gute Tanninreife haben. Und die ganze Pflanze ist dann nicht so gestresst, muss man sagen. Also das sind echte spürbare Effekte. Ja.
Mhm. Gibt es irgendwie auch, ich meine, es ist ja so, dass alle eure Weingärten sind. Also es gibt alle Weine, die ihr quasi produziert, sind alle Bio-Weine.
Ja, und die sind auch alle selbst von eigenen Weingärten.
Okay.
Ja.
Und ist es da trotzdem so, oder merkst du da, es ist ja trotzdem, es gab so eine Art, einen Art Hype und Trend, wo auf einmal Bio ein Thema war. Und doch vor einigen Jahren war oft mal ein bisschen eine Skepsis gegenüber Bio-Weinen, beziehungsweise einfach so dieses Vorurteil, man schmeckt dieses Bio und das ist eher negativ und so weiter. Merkst du da, nämlich jetzt nicht nur von einem nachhaltigen und von dem Aspekt jetzt mit der Arbeit mit den Pflanzen, merkst du da auch irgendwie einen Umschwung, dass man sagt, die Leute interessieren sich mehr oder es ist ihnen sogar wichtig, dass sie Bio-Weine kaufen? Oder findest du, dass es da noch relativ viel auch Aufklärungsarbeit braucht?
Ich denke, den Leuten ist in erster Linie wichtig, dass der Wein gut ist. Und wir positionieren uns jetzt auch nicht als Bio-Weingut und verstecken uns jetzt nicht hinter irgendeinem Logo oder hinter irgendeinem Zertifikat. Also das ist mir auch ganz wichtig. Unser Weg, die bestmöglichen Weine zu erzielen und zu kreieren und das im Einklang mit der Natur zu machen, das ist halt der Weg.
Ja, ja.
Aber das müssen die anderen Winzer, wenn sie glauben, sie können es mit konventionellen Mitteln schaffen, dann selber wissen. Also ob es eine Garantie ist oder ob es im Verkauf sonderlich hilft, ich würde sagen, das ist regional sehr unterschiedlich. Bei uns ist es nicht ein so starkes Kaufkriterium.
Es ist ja mehr Arbeit, hast du gesagt, beziehungsweise eine andere Art von Arbeit. Bedeutet das dann auch, dass es sich am Preis der einzelnen Weinflasche auswirkt? Ist dann Bio eigentlich automatisch teurer?
Bio ist nicht automatisch teurer, aber wir haben schon gesehen, dass uns dass es höhere Kosten verursacht.
Ja.
Das ist klar. Und sind da in der glücklichen Lage, das relativ gut weitergeben zu können. Weil ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, die ist gerade in der heimischen Käuferschicht das noch nicht so, dass man automatisch gerne mehr bezahlt. Also das sehen wir nicht.
Mhm. Und das heißt, die Leute greifen zu. Erst vor kurzem war ich mit Freunden unterwegs und da war es so, wir schinken gleich noch nach. Vielen Dank. Das ist jetzt blaufränkisch.
Genau.
Perfekt. Vielen Dank.
Gerne.
Es war nur so spannend, weil ich war mit Freunden eben unterwegs und da war eine Weinkarte und da wurde in dieser relativ großen Freundesgruppe gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, da sind ja nur Bio-Weine auf der Karte.
Achso, und die wollten das dann nicht, oder wie?
Nein, eher. Und ich habe das so eine spannende Aussage gefunden, weil die haben einfach nur gescannt und haben gesehen, das ist nur eine reine Bio-Weinkarte. Und dann ist halt die Debatte, also diese Diskussion entstanden, inwieweit muss es eventuell auch die Möglichkeit geben, dass man es irgendwie so auf die Art 50-50 macht oder sowas. Also das heißt, gibt es dann einen Trend hin, dass jetzt alles ist die Zukunft Bio oder bleiben dann auch noch andere Betriebe dem Ganzen treu? Was mich auch interessieren würde, ist, kann ein Betrieb, was wahrscheinlich schwierig ist, weil man ja mit die Arbeit dahinter sieht und wie man mit den Pflanzen umgeht, aber könnte ein Betrieb einfach manche Weine Bio machen und manche nicht? Oder widerspricht es dann auch der Moral?
Naja, der Moral. Was ist die Moral? Die Sache ist, ich glaube, wenn man damit begonnen hat, will man immer zurück. Mhm. Dann willst du das auch nicht mehr. Dann willst du keine anderen Dinge mehr einsetzen. Dann willst du auch diese biologische Bewirtschaftung durchziehen. Das ist meine Meinung. Also für uns gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Also das ist undenkbar. Und wir müssen jetzt bei der ganzen Diskussion aufpassen, dass wir hier nicht Bewirtschaftungsweise und Stilistik verwechseln. Natürlich kann ich jetzt einen Bio-Wein auch so ausbauen, dass man gar keinen Unterschied schmeckt zum konventionellen Wein. Das geht. Und deswegen ist es immer ein bisschen schade, wenn sich so Hardliner, die sich gegen die Biobewirtschaftung oder gegen diese Bio-Weine in der Stilistik halt wehren, dann von Haus aus abgeschreckt fühlen. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, probiert es lieber und bildet euch eure eigene Meinung. Denn der Stil und wie das ausgebaut ist, hat noch lange nichts damit zu tun, ob die Flächen biologisch bewirtschaftet sind. Also generalisieren würde ich das auf keinen Fall. Mhm.
Trinkst du dann, wenn du jetzt andere Weine trinkst, achtest du auf Bio-Weine oder möchtest du einfach ein breites Spektrum quasi erkunden und dementsprechend trinkst du auch andere? Oder legt man dann auch natürlich Wert darauf, dass man sich, so banal klingt, wie wenn ich zum Beispiel, ich kaufe Bioprodukte, also kaufe ich immer Bioprodukte und schaue in jedem Land, dass ich eher Bioprodukte kaufe. Ist das dann da auch? Oder sagt man, das ist so ein breites Feld und die Weinwelt ist so riesig und Bio ist vielleicht noch eher eine Nische? Oder ist es das überhaupt?
Ja, also Nische im High-End-Bereich ist es schon lange keine Nische mehr. Also eher im Gegenteil. Und es gibt genug gute Weine, die halt jetzt ohne Zertifikat auskommen und wo man weiß, dass sie eine nachhaltige Bewirtschaftung führen und gute Weine machen. Ich persönlich, ich denke mir, ich habe einen gewissen Geschmack mir angeeignet, wo ich jetzt nicht mehr darauf ich schaue nicht unbedingt auf das Bio-Zertifikat oder nicht. Ich weiß schon circa, wer die Jungs sind, die coolen Wein machen, den ich gern trinke und wer halt nicht. Und ja, also man findet sich schon, glaube ich, die Kandidaten, die passen und die man da gerne trinkt. Und wie gesagt, probieren tut man ja trotzdem alles. Ne?
Ja, ja. Trinkst du gerne auch, es gibt ja die Personen, die trinken, die sagen, Österreich hat so viel zu bieten. Und wenn wir in einem Restaurant sind, dann heißt es immer, bleiben wir bei den Österreichern. Inwieweit trifft es zum Beispiel bei dir auch zu, wenn du mal essen gehst? Oder sagst du, du willst dich wirklich komplett, ich meine, sagen so häufig, es ist dein Job, dich da durch alle möglichen Weine zu kosten, irgendwie, damit man auch natürlich weiß, was geht in anderen Ländern und was ist da. Aber sagst du, es gibt vielleicht da Tendenzen, dass du auch österreichische Weine lieber hast? Oder gibt es vielleicht irgendeine, Region in, Frankreich oder Andalusien oder keine Ahnung was, wo du sagst, da würdest du immer eher.
Also ich trinke wahnsinnig gern, also ich habe natürlich ein bisschen ein frankophiles Geschmacksbild, das muss ich schon sagen. Also gerade die Leichtigkeit, die dann dort teilweise praktiziert wird, die ist immer sehr, sehr faszinierend für mich. Und heimischen Wein oder Wein aus dem Gebiet zu trinken, das ist immer relativ knapp an der Arbeit.
Ja.
Also wenn man dann komplett abschalten will, da ist mir fast lieber, ich trinke was, womit ich nichts zu tun habe, da muss ich mich dann nicht vergleichen oder denken, wie hat der das gemacht oder so, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und genießen. Also im Zweifel dann ganz gern was von außerhalb. Ja.
Okay, sehr gut. Und wir haben es schon besprochen, aber jetzt, wozu man was trinken darf, wozu würdest du jetzt den Blaufränkischen, den wir jetzt gerade im Glas haben und der köstlichst schmeckt, wo sagst du, passt der am besten dazu?
Also hier kannst du fast alles damit begleiten. Der Wein ist auch ganz leicht, der hat 11,5 Alkohol bei voller Reife, also da sind wir irrsinnig stolz drauf. Das kann nämlich auch Blaufränkisch, der muss nicht immer 13, 14, 15 Alkohol haben. Und wenn ich da jetzt denke, gerade bei dem Wetter heute am Abend und man wirft den Griller an oder so, das wäre natürlich herrlich. Ja? Dann hast du alle Möglichkeiten damit.
Klingt schon gut. Ich glaube, in diesem Sinne würde ich dann auch dementsprechend mich jetzt auf den Feierabend freuen, den Grill anwerfen, irgendjemanden informieren, dass der Grill wieder angeworfen wird. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Danke für die Kostproben, die du mitgenommen hast. Danke für die Infos auch zu Bio-Wein. Und wie gesagt, am gescheitesten ist, man kostet sich durch Markus Altenburgers Weinsortiment. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.